Werbung.
Einige von euch wissen ja, dass ich ein absoluter Fan von Porridge bin. Dank Koro habe ich jetzt auch erstmal einige Zeit für leckeres Frühstück vorgesorgt. Koro ist meine persönliche Favorite-Online-Drogerie. Denn dort bekomme ich haltbare Lebensmittel wie Haferflocken und Trockenfrüchte in Großpackungen, sodass sogar noch weniger Verpackungsmüll entsteht.
Genau, Koro hat eine riesige Auswahl an Produkten wie Superfoods, Nussmus, Snacks, Trockenfrüchte, Nussmischungen, Bars, Riegel und Energy Balls und vieles mehr. Ich für meinen Teil bin ja nicht so der große Frühstücker, weil es bei mir morgens immer etwas stressig zugeht. Aber dafür hat Koro auch was am Start. Ich persönlich feiere unheimlich den Proteinball Brownie. Ein schneller Snack, der in jede Hosentasche passt und dir ein bisschen Power gibt, wenn nicht so Zeit für ein großes Frühstück ist. Und super lecker sind die Energy Balls, die es in verschiedenen Geschmacksrichtungen gibt, obendrein auch noch. Wir suchen uns unsere Werbepartner ja immer recht gut aus und achten hierbei neben der Qualität der Produkte auch auf die Transparenz des Unternehmens. Bei Koro hat all dies im positiven Sinne zugetroffen. Die Website ist übersichtlich strukturiert und alle Preise und Inhaltsstoffe der Produkte genau beschrieben. Ich habe mich auf Anhieb gut zurechtgefunden und das will was heißen.
Wenn ihr Koro auch mal ausprobieren wollt, dann besucht sie doch gerne mal auf ihrer Webseite www.korodrogerie.de. Damit ihr beim Probieren noch ein bisschen Geld sparen könnt, haben wir euch noch einen 5% Rabattcode klargemacht. Mit dem Code ALLEJAHRE, also ALLEJAHRE, alles groß oder klein geschrieben, ist völlig egal, spart ihr 5% auf eure Bestellung. Wir wünschen euch viel Spaß beim Stöbern und beim Bestellen.
In den Shownotes findet ihr den Link, der euch direkt zu Koro führt, sowie den Gutscheincode.
Werbung beendet.
Alle Jahre
Mörder.
Herzlich willkommen zu Alle Jahre Mörder, der True Crime Podcast mit
Christian, hallo. Und
Jasmin, hi.
Hallo ihr Lieben, wir wünschen euch einen schönen Sonntag. Es ist auch Sonntag, deswegen kann ich das sagen. Bin auch noch nicht so richtig wach, aber es wird.
Wie nicht richtig wach? Es ist 10 Uhr.
Ja, ich bin ja auch schon länger auf, aber die Power ist noch nicht so da.
Okay, ich verstehe. Aber das ist überhaupt nicht schlimm, denn ich trage ja heute einen Fall vor. Übrigens weiß ich jetzt auch, dass bei mir um 10 vor 10 die Kirchenglocken anfangen, denn wir wollten eigentlich genau Punkt 10 vor 10 anfangen mit der Aufnahme und zack, hat dann plötzlich die Kirchenglocke angefangen.
Ja, aber jetzt ist alles fertig geglockt. Jetzt können wir. Weißt du, welche Zuschriften mir am liebsten sind?
Keine Ahnung. Fallvorschläge?
Nein.
Werbung.
Holy Feedback. Das ist nämlich schon fertig formuliert. Ja? Wie hier zum Beispiel aus dem fernen, fernen Österreich von der lieben Lena. Ich darf das mal zitieren. Hallo, ich mal wieder. Ich teilte euch ja schon öfters per Instagram und Mail mit, wie toll ich euch finde und dass ich ein riesiger, alle Jahre Mördersuchti bin. Heute mal nicht in Kombination mit euren Fällen. Ihr seid die Einzigen, bei denen ich die Werbung nicht überspringe, weil ich sogar die gerne höre, da ihr die immer so toll macht. Vielen Dank. Natürlich spreche ich von eurer Holy-Empfehlung. Ich muss mal kurz meine vorgegangene Skepsis erklären. Ich hasse zuckerfreie Getränke einfach. Eigentlich. Alles Mögliche habe ich schon gekauft und ausprobiert. Ob Pulver, Energy-Drinks von bekannten und auch weniger bekannten Gesichtern. Und immer wieder die gleiche Enttäuschung. Dieser ätzende, hier ist kein Zucker drin Nachgeschmack. Letzte Woche habe ich mich aber dann dazu entschlossen, Holy zu probieren. Und was soll ich sagen? Die ganzen Zuschriften, die ihr immer vorlest und eure sympathische Werbung hatten recht. Also an alle da draußen. Auch wenn es euch so wie mir ergeht. Probiert Holy. Und hört natürlich weiterhin fleißig den Podcast von Christian und Jasmin. Ich danke euch für euren großartigen Podcast, eure sympathische Art und natürlich auch danke an Holy. Hoffentlich seid ihr bald wieder fit. Ganz, ganz liebe Grüße aus dem Süden Österreichs, Lena.
Na, das nenne ich doch mal ein tolles Feedback. Liebe Lena, vielen Dank für deine Mail und natürlich freuen wir uns riesig, dass dir Holy genauso gut schmeckt. Gerade ich bin ja auch wirklich sehr empfindlich bei diesen hier ist kein Zucker drin Nachgeschmack und das Problem habe ich auch bei Holy nicht. Also ich kann dich da absolut verstehen und freue mich, dass es dir genauso geht. Ja, und auch bei der Auswahl der Produkte ist bei Holy für jeden was dabei. Denn neben Energy gibt's auch noch leckeren Eistee und für die Sportler bzw. Partygänger noch die Hydration-Reihe. Die übrigens auch sehr gut jetzt im Hochsommer ist, weil man ja sehr viel schwitzt. Deswegen sollte man im Körper auch ganz schön viel wieder zurückführen. Falls du Holy noch gar nicht kennen solltest oder dich einfach mal durch die verschiedenen Varianten und Geschmäcker testen möchtest, können wir das Starter Set Deluxe sehr empfehlen. Darin enthalten sind eine 14er Probierbox Holy Energy, eine 14er Probierbox Holy Ice Tea, eine 14er Probierbox Hydration und sogar ein Logo-Shaker obendrauf. Das Ganze für nur 49,99 €.
Und das Beste kommt zum Schluss. Ich, nein. Mit unserem Code JAHRE5 bekommt ihr 5 € Rabatt auf eure erste Bestellung. So bekommt ihr beispielsweise das Starter Set Deluxe für 44,99 € statt 49,99 €. Für alle, die Holy schon kennen und da jetzt richtig angefixt sind, haben wir nur einen 10% Code für Bestandskunden klar gemacht. Mit dem Code JAHRE bekommt ihr 10% Rabatt auf eure nächste Bestellung.
Genau, und in den Shownotes findet ihr den Link, der euch direkt zu Holy führt, sowie die Gutscheincodes.
Werbung beendet.
Gut, dann haben wir das ja auch geklärt jetzt. Dann legt Jasmin jetzt los und ich lehne mich zurück und lausche ergriffen.
Dann zunächst eine Triggerwarnung. In meinem heutigen Fall geht es unter anderem ganz kurz um sexuellen Missbrauch. Es ist Samstag, der 23. Juli 2016, als Kylie Sawyer gerade ausgelassen in einer Bar in Bend, Oregon feiert. Sie feiert mit ihren Freundinnen den Junggesellenabschied einer Arbeitskollegin. Die 23-Jährige arbeitet in einer Praxis als Zahnarzthelferin. Nebenbei studiert sie noch am Central Oregon Community College, der sie später selbst mal Zahnärztin werden möchte. Trotz dessen, dass ihr Alltag meist stressig ist, ist die junge Studentin stets gut gelaunt und nimmt sich für ihre Freunde und ihre Familie ausreichend Zeit. Ihre Familie ist sehr groß, da sich ihre Eltern scheiden ließen, als sie noch ganz jung war. Das Verhältnis der Eltern ist aber immer gut geblieben, sodass sie zu beiden Kontakt hat. Nicht nur das. Ihre Familie ist auch noch gewachsen, da beide Elternteile neue Partner gefunden haben und Kylie somit 4 Halbgeschwister dazugewinnen konnte. Auch mit ihnen versteht sie sich hervorragend und ist ihnen eine gute große Schwester. Seit 2 Jahren ist Kylie außerdem in einer glücklichen Beziehung mit Cameron Reimhofer. Die beiden leben zusammen in einer Wohnung nähe des Campus und sprechen sogar schon oft über das Heiraten und Familiegründen. Die Stimmung in der Bar ist gut und die jungen Frauen trinken und tanzen ausgelassen. Während des Abends tanzt Kylie auch mit einem fremden Mann, eigentlich eher harmlos. Jedoch beobachtet dies ein Freund von Cameron, der zufällig auch gerade in der Bar was trinken ist, und das stößt ihm sauer auf. Er beschließt also, diese Beobachtung Cameron zu schreiben. Cameron entscheidet aber, nicht direkt zur Bar zu fahren, sondern dies mit seiner Freundin zu besprechen, sobald er sie abholt. Gegen 0 Uhr schreibt Kylie ihm dann eine Nachricht und bittet ihn, sie bei der Bar abzuholen. Während der Fahrt konfrontiert er sie dann mit dem Tanz und macht ihr klar, dass er dies keinesfalls als so harmlos empfindet. Kylie kann nicht verstehen, warum ihn das so aufregt. Schließlich war es doch nur ein harmloser Tanz und es ist ja sonst nichts passiert. Der Streit zwischen den beiden schaukelt sich hoch und hält während der gesamten Fahrt an. Als sie zu Hause ankommen, steigt Kylie aus dem Auto aus und sagt, dass sie erstmal den Kopf frei bekommen möchte. Sie will noch etwas spazieren gehen. Das ist nichts Außergewöhnliches. Kylie macht dies oft nach einem Streit und beruhigt sich für gewöhnlich nach kurzer Zeit wieder und kehrt dann zu Cameron zurück. Also denkt sich Cameron nichts dabei, als er sich von ihr verabschiedet und bereits in die Wohnung geht. Als er jedoch nach 10 Minuten nichts mehr von ihr gehört hat, wird er langsam unruhig und beschließt nochmal rauszugehen und nach ihr zu schauen. Jedoch fehlt von ihr jede Spur. Er versucht, sie anzurufen, aber sie geht nicht ans Handy. Dann schreibt er ihr, »Wo bist du? Bitte komm nach Hause und lass uns nochmal sprechen. Das ist nicht fair.« Sie antwortet ihm darauf, »Machst du Witze? Es tut mir leid, dass ich nicht genug für dich bin. Ich weiß nicht, wie du sowas sagen kannst. Wenn du mich willst, dann könntest du mich auch haben. Wenn du dich ein bisschen mehr für mich interessieren würdest, dann wüsstest du auch, wo ich jetzt bin. Es tut mir leid, dass ich nicht genauso wichtig bin wie dein Handy.« Darauf antwortet Cameron, »Kylie, komm bitte einfach wieder nach Hause und bleib bei mir. Ich möchte dieses Spielchen nicht spielen. Ich werde dich suchen gehen, aber bitte hilf mir auf die Sprünge.« Kylie antwortet darauf nur noch, dass ihr Handyakku gleich leer sei. Cameron schreibt darauf nochmal, »Bitte tu mir das nicht an. Es tut mir leid, dass ich so sauer war, als ich dich abgeholt habe. Ich bin das ganze College langsam abgefahren, aber ich habe dich nicht finden können. Ich weiß nicht, wo ich dich noch suchen könnte. Bitte komm zurück.« Die letzte Nachricht, die Cameron von Kylie erhält, ist, »Machst du Witze? Das ist Bullshit. Mach's gut.« Cameron fährt weiter die Straße in der Nähe des Campus ab und hofft, seine Freundin noch finden zu können. Doch von ihr fehlt jede Spur. Seine Anrufe kommen auch nicht mehr durch, da ihr Handy wegen des leeren Akkus wohl schon ausgegangen sein muss. Frustriert fährt er in den frühen Morgenstunden wieder nach Hause und hat die Hoffnung, dass sie zu einer Freundin gegangen ist, um sich abzuregen und kurze Zeit später auch zur Tür reinkommt. Doch die Stunden vergehen und von Kylie fehlt weiterhin jede Spur. Er beginnt nun, sämtliche Freunde und sogar ihre Familie abzutelefonieren. Doch keiner weiß, wo sich Kylie aufhält. Da er sich mittlerweile große Sorgen macht, wählt er den Notruf. Hallo, ich weiß nicht, ob das die richtige Nummer ist, die ich jetzt anrufen kann, aber letzte Nacht kam ich mit meiner Freundin von einer Bar nach Hause. Wir haben uns gestritten und sie war wütend auf mich und ist dann weggerannt. Ich habe überall nach ihr gesucht, aber ich konnte sie einfach nicht finden. Ihr Handy ist aus. Ich habe auch ihre Freunde und Familie angerufen, aber keiner hat etwas von ihr gehört. Vielleicht können Sie mir ja sagen, was ich noch tun könnte. Die Beamtin am Hörer versichert ihm, dass sie Hilfs-Sheriffs losschickt, um nach ihr zu suchen. Auch Kylies Mutter macht sich nach Camerons Anruf große Sorgen und meldet ihre Tochter als vermisst. Damit die Beamten den vermissten Fall ernst nehmen und nicht nur davon ausgehen, dass eine 23-jährige Studentin gerade ihren Kater irgendwo auskuriert, schmückt ihre Mutter ihre medizinischen Informationen auch etwas aus. Auch Kylies Freunde wollen nichts unversucht lassen und beginnen sofort damit, Suchplakate und Handzettel anzufertigen, die sie in der ganzen Stadt verteilen. Währenddessen nimmt auch die Polizei den vermissten Fall ernst und beginnt mit der Befragung von Zeugen. Als erstes wird ihr Freund Cameron vernommen, da er Kylie als letzter gesehen hat. Die Beamten stellen aber dank des SMS-Verlaufs schnell fest, dass er nichts mit ihrem Verschwinden zu tun hat und können ihn als Verdächtigen ausschließen. Als nächstes versuchen sie, den Mann, mit dem Kylie in der Bar getanzt hat, ausfindig zu machen. Schließlich könnte es sein, dass er ihr nach dem Barbesuch nach Hause gefolgt ist und sie dann überwältigt hat. Aber auch er kann schnell als Verdächtiger ausgeschlossen werden. Als Kylie dann auch am Montagmorgen nicht bei der Arbeit erscheint, sind sich alle sicher, dass Kylie etwas Schreckliches zugestoßen sein muss. Niemals hätte die zuverlässige Studentin ihre Arbeit vernachlässigt. Noch ehe die Ermittler weitere Schritte planen können, taucht plötzlich eine Frau in dem Polizeirevier auf und macht unter Tränen eine Aussage, die ihren Mann Edwin Lara schwer belasten wird. Bei der Frau handelt es sich um Isabel Ponce Lara, die selbst vor kurzem Polizistin in Bend geworden war. Sie erzählt den Beamten, dass sich ihr Mann, ein Sicherheitsbeamter des Central Oregon Community College, seit seiner letzten Nachtschicht von Samstag auf Sonntag merkwürdig verhalten hat. Er wurde immer ruhiger und sprach kaum noch mit ihr. Am Sonntag ging sie mit ihm noch in die Kirche zum Gottesdienst, wie jeden Sonntag. Anschließend ging sie mit seinem Cousin ins Kino und danach was essen. Da es schon spät wurde, ging sie dann direkt ins Bett. Am nächsten Morgen fiel ihr auf, dass Edwin ungewöhnlich lange im Bett geblieben ist. Das ist sehr untypisch für ihn. Als er endlich aufstand, fragte sie ihn, was mit ihm los sei. Er gestand ihr dann unter Tränen, dass er in seiner letzten Nachtschicht eine junge Frau umgebracht hat. Er erklärte ihr, dass es ein Unfall war und er sie versehentlich angefahren hat. Es war dunkel und die junge Frau trug schwarze Kleidung. Er konnte sie also nicht rechtzeitig sehen. Er sei auch etwas schneller gefahren, als er eigentlich dürfte, und so ist es dann zu dem Unfall gekommen. Als er dann feststellte, dass sie tot war, geriet er in Panik und ließ die Leiche verschwinden. Ein paar ihrer Sachen habe er im Schuppen im Garten versteckt. Direkt nach seinem Geständnis stieg Edwin Lara panisch in sein Auto und fuhr weg. Wohin, wüsste sie nicht. Als sie dann im Schuppen nachschaute, fand sie eine grüne Handtasche und schwarze High Heels. Sie wusste also, dass ihr Mann tatsächlich eine junge Frau angefahren hat. Bei dem Opfer handelt es sich um Kylie Sawyer. Falls diese Story stimmen sollte, müssen die Beamten so schnell wie möglich herausfinden, wo sich Kylie befindet. Denn es ist nicht auszuschließen, dass Kylie nach dem Autounfall noch schwer verletzt am Leben sein könnte. Allerdings haben die Ermittler auch direkt die Befürchtung, dass die Story nicht stimmen könnte. Immerhin passieren Autounfälle leider sehr häufig und es gäbe für Edwin keinerlei Gründe, keine Hilfe zu holen bzw. den Notruf zu wählen. Als erstes sichern sie alle Spuren im Schuppen von Isabel und Edwin. Dort finden sie die High Heels und die Handtasche, die mit Blut verschmiert ist. Außerdem finden sie noch einen Stein, der mit Blut bedeckt ist, und ein blondes Haarbüschel. Da Edwin und Isabel beide dunkle Haare haben, ist schnell klar, dass es sich bei den Haaren um Kylies Haare handeln muss. Die Spuren weisen also darauf hin, dass es sich nicht um einen Unfall, sondern um Mord handelt. Was Isabel zu diesem Zeitpunkt nicht weiß, Edwin Lara hat auf der Flucht ihre Waffe mitgenommen. Er fährt zunächst zu dem Haus seiner Eltern und lässt dort das Auto stehen. Stattdessen fährt er nur mit dem Auto seiner Eltern weiter. In Salem entdeckt er die 19-jährige Andrea Elizabeth Mays, die gerade vor dem Geschäft Ross Dress for Less auf dem Parkplatz steht und ein Video für ihren Social-Media-Account hochlädt. Edwin rennt zum Auto, reißt die Beifahrerseite auf und bedroht sie mit der Waffe. Er setzt sich auf den Beifahrersitz und befiehlt ihr loszufahren. Er dirigiert sie über den Highway und redet dabei mit ihr, zeigt ihr Fotos auf seinem Handy und spricht sogar über Kylie. Nach 3 Stunden Fahrt befiehlt er ihr, in einem Hotel anzuhalten. Beim Einchecken soll sie seine Freundin spielen. Weil sie viel zu große Angst hat, dass er von seiner Waffe Gebrauch machen könnte, tut sie alles, was er von ihr verlangt. Als sie das Hotelzimmer betreten, fesselt er sie mit Handschellen an die Badezimmertür und geht duschen. Nachdem er fertig ist, fordert er Andrea auf, vor seinen Augen zu duschen. Aber sie weigert sich. Er zerrt sie dann aufs Bett und fesselt sie an das Bettgestell. Er will sie nun dazu zwingen, Schlaftabletten zu nehmen. Als er gerade dabei ist, klingelt plötzlich ihr Handy. Edwin ist zu diesem Zeitpunkt bereits sehr nervös und hat die Befürchtung, dass die Polizei seinen Standort ausfindig machen konnte. Andrea versucht ihn aber zu beruhigen. Sie sagt ihm, dass es lediglich ihr Weckerton ist. Da sie große Angst hat, dass er sie gleich vergewaltigen wird, schaltet sie sehr schnell und sagt ihm, dass der Wecker sie an ihre Medikamente erinnern soll. Sie habe eine schlimme Geschlechtskrankheit und müsse diese dringend behandeln. Tatsächlich scheint diese Lüge Wirkung zu zeigen, denn Edwin lässt angeekelt von ihr ab. Da er nun immer unruhiger wird, beschließt er um 1:30 Uhr das Hotel zu verlassen. Andrea soll wieder fahren. Bis um 5 Uhr morgens fahren sie durch die Gegend, ehe er sie bei einem Hotel auffordert anzuhalten. Dort steht Jack Levy, der gerade dabei ist, sein Auto zu beladen. Edwin bedroht ihn mit seiner Waffe und fordert ihn auf, ihm die Schlüssel für seinen Wagen zu geben. Doch der Mann schreit laut nach Hilfe. Edwin hat mit dieser Gegenwehr nicht gerechnet und muss ihn zum Schweigen bringen. Er schießt ihm in den Unterleib. Da andere Passanten auf den Schuss aufmerksam werden, packt Edwin Andrea am Arm und rennt mit ihr weg. Zum Glück überlebt Jack Levy den Schuss, da Passanten sofort zu Hilfe eilen und erste Hilfe leisten, ehe der Krankenwagen kommt. Edwin und Andrea haben mittlerweile eine Tankstelle zu Fuß erreicht und entdecken dort eine 76-jährige Frau mit ihren beiden Enkelkindern. Ihr Mann ist gerade an der Kasse und will bezahlen, während der Rest der Familie draußen wartet. Er befiehlt der alten Dame und ihren Enkelkindern, in ihr Auto zu steigen und loszufahren. Edwin und Andrea setzen sich auf den Rücksitz. Doch 4 Geisel scheinen Edwin zu überfordern. Er fürchtet, die Situation nicht zu 100% kontrollieren zu können. Also lässt er nach einigen Kilometern die 3 Geiseln wieder frei. Andrea soll wieder weiterfahren. Er sagt ihr, dass sie nach Kalifornien fahren soll, weil er dort Familie hat. Nach einigen Minuten fordert er Andrea auf, ihm ihr Handy zu geben. Er startet eine Videoaufnahme und sagt in die Kamera: "Hallo zusammen. Ich möchte mich für alles entschuldigen, was ich getan habe. Wahrscheinlich werde ich bald geschnappt. Es tut mir leid um die junge Frau in Central Oregon. Ich möchte auch die Angehörigen von Andrea wissen lassen, dass es ihr gut geht. Falls ihr euch fragt, ob ich ihr schmutzige Dinge angetan habe, kann ich euch beruhigen. Nein, ich bin nicht der Typ Mann. Ich habe ein anderes Mädchen getötet und ich bereue es. Ich bereue es, sie getötet zu haben. Sie hörte nicht mehr auf zu schreien, also musste ich sie für immer zum Schweigen bringen. Andrea geht es gut. Wir fahren und sie wird sehr bald wieder zu Hause sein. Ich entschuldige mich bei der Großmutter, ihren Angehörigen und ihrem Freund. Ruft die Polizei und sagt ihnen, dass sie nicht schießen sollen. Wenn sie auf uns schießen, ist es nicht meine Schuld. Es tut mir leid. Bye." Im Anschluss fordert er Andrea dazu auf, das Video auf ihrer Facebook-Seite unter dem Namen Mörder auf freien Fuß zu posten. Dann ruft er seine Frau Isabel an. Isabel versucht ihn dazu zu bringen, anzuhalten und sich zu stellen. Nachdem er auflegt, wechselt er mit Andrea den Sitz und fährt nun sehr schnell über die Interstate, damit die Polizei auf ihn aufmerksam wird. Mit Erfolg. Um 6.30 Uhr wird ein Streifenpolizist auf das Auto aufmerksam und versucht, sie anzuhalten. Um 6.40 Uhr wählt Edwin den Polizeinotruf. Hier ist Edwin Lara. Ich bin der Typ auf der Interstate 5. Ich fahre sehr schnell. Ich weiß, dass euer Helikopter bereits über uns liegt. Ich möchte nur sagen, dass ich mich stellen will.
Okay, wo sind Sie?
Ich bin auf der Interstate 5, in der Nähe von Redding. Ich werde in Oregon wegen Mordes gesucht.
Okay, Edwin, wo sind Sie genau? Können Sie anhalten?
Ich werde in Redding anhalten.
Sind Sie alleine oder haben Sie noch jemanden bei sich?
Ich habe jemanden bei mir. Ich habe sie in Oregon entführt. Sie ist unschuldig. Ihr Name ist Andrea.
Okay, sind Sie verletzt, Andrea?
Nein.
Die Beamten folgen Ihnen. Können Sie anhalten?
Ja, ich kann anhalten, aber nicht sofort. Ich halte in Corning.
Wo ist der Unterschied, ob Sie jetzt sofort oder in Corning anhalten?
Ich möchte hier nicht mitten auf der Straße halten und dabei mich oder andere in Gefahr bringen.
Das werden Sie nicht. Ich werde den Beamten Bescheid geben. Haben Sie irgendwelche Waffen bei sich?
Ja, das wollte ich gerade sagen. Ich habe eine Waffe bei mir. Ich werde sie nicht rausholen, damit ihr mich nicht erschießt. Ich will nicht sterben.
Wenn Sie zu Ihrem Wort stehen, dann lasse ich es die Beamten wissen.
Ja. Verletzen Sie Andrea nicht. Sie ist ein nettes Mädchen. Ich werde gesucht wegen des Mordes an Kylie Sawyer. Sie war sehr betrunken und ich habe sie nicht gesehen. Und dann habe ich sie angefahren. Sie hat noch geatmet und sie hat geschrien. Also entschied ich, sie für immer zum Schweigen zu bringen. Soll ich meine Waffe aus dem Fenster werfen?
Nein, machen Sie das nicht.
Okay, ich kann die Waffe auch Andrea geben, um zu sehen, ob sie mich umbringen will.
Nein, 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 das wollen Sie ihr nicht antun und Ihnen selbst auch nicht.
Also technisch gesehen ist es doch illegal zu telefonieren, während man fährt, oder?
Also wenn man sich mit einem Notfall meldet, ist es ein ganz anderer Sachverhalt.
Anschließend fährt Edwin an den Straßenrand und steigt mit den Händen nach oben langsam aus dem Auto. Edwin wird festgenommen und sofort aufs Revier gebracht. Die Ermittler versuchen beim ersten Verhör herauszubekommen, wo Kylies Leiche ist, da sie bislang noch nicht gefunden werden konnte. Zunächst bleibt Edwin bei der Version seines Geständnisses, wie er es auch schon während des Polizeinotrufs erwähnt hat. Er sei zu schnell gefahren und habe Kylie versehentlich angefahren. Er habe sie dann ins Auto getragen und ihr ihre Sachen abgenommen. Als sie wieder zu Bewusstsein gekommen ist, habe sie nicht mehr aufgehört zu schreien. Er sei daraufhin in Panik geraten und habe sie mit einem Stein erschlagen. Er erzählt, dass er davon ausging, dass er eine Prostituierte sei und sie darum vergewaltigt habe. Dann will er die Leiche entsorgt haben. Doch die Beamten glauben ihm diese Version nicht. Wenn er ihr habe helfen wollen, warum hat er nicht sofort den Notruf gewählt und warum hat er ihr ihre Sachen abgenommen? Sie wollen von ihm wissen, wo er ihre Leiche hingebracht hat. Daraufhin gibt er ihnen keine direkte Antwort, sondern teilt den Ermittlern mit, dass sie dies herausfinden, wenn sie die Notiz finden, die er in Isabels Auto hinterlassen hat. Sofort machen sich Polizeibeamten auf den Weg zu Isabels Auto und finden tatsächlich eine Notiz. Jedoch befindet sich auf dem Zettel keine genaue Adresse, sondern eine Nachricht für die Familie von Kylie, in der er sich entschuldigt und erklärt, dass er sie nur zum Schweigen bringen wollte, aber nicht für immer. Und außerdem die Ziffern 18700. Sie können die Ziffer schließlich einem Straßenabschnitt zwischen Sisters und Redmond zuordnen. Dort finden sie dann schließlich die Leiche von Kylie Sawyer in einer Schlucht. Die anschließende Autopsie ergibt, dass die Todesursache stumpfe Gewalteinwirkung war. Außerdem wies sie Würgemale, mehrere Schädelfrakturen und andere Anzeichen von Verletzungen vor ihrem Tod auf. Jedoch weist ihr Körper keinerlei Verletzungen auf, welche auf einen Autounfall schließen lassen könnten. Als ihn die Ermittler mit den Ergebnissen der Autopsie konfrontieren, gesteht er nun den wahren Verlauf des Abends. Edwin Lara sieht Kylie Sawyer nachts allein am Straßenrand laufen. Er hält an und fragt sie, ob er sie nach Hause fahren soll. Da Edwin eine Sicherheitsuniform des Central Oregon Community College trägt, die einer offiziellen Polizeikleidung sehr stark ähnelt, denkt Kylie, dass es sicher wäre, in sein Auto zu steigen. Auch sein Dienstwagen ähnelt einem offiziellen Polizeiwagen. Ebenso in der Funktion, dass die Rückbank mit einem Gitter abgetrennt wird und man die Türen von innen nicht öffnen kann. Dies wird ihr klar, als sie versuchen will zu flüchten. Denn Edwin fährt sie nicht nach Hause, sondern auf einen abgelegenen Parkplatz. Dort vergewaltigt er sie und schlägt anschließend mit einem Stein auf ihren Kopf ein. Edwin sagt außerdem, dass er schon sein ganzes Leben gegen den Drang ankämpft, jemanden töten zu wollen. Er dachte, er habe diesen Drang besiegt, als er seine Frau Isabel geheiratet hat. Doch in dieser Nacht überkam es ihn einfach. Im Januar 2018 beginnt der Prozess gegen Edwin Lara. Während des Prozesses bleibt Edwin zumindest teilweise bei seinem vorherigen Geständnis. Er streitet nun jedoch ab, Kylie Sawyer vergewaltigt zu haben. Edwin Lara wird wegen Mordes, Entführung und Autodiebstahls zu 2x lebenslänglich ohne die Möglichkeit der Bewährung verurteilt. Eine Vergewaltigung kann man ihm nicht zweifelsfrei nachweisen. Kylies Mutter spricht bei der Anhörung vor Gericht zu Edwin. Sie haben es nicht geschafft, sie zum Schweigen zu bringen. Ich werde immer die Mutter eines Mordopfers sein, aber ihre Mutter wird immer die Mutter eines Mörders und eines Vergewaltigers sein. Auch Andrea richtet noch ein paar Worte an Edwin. Sie dachten, sie hätten mir mein Leben gestohlen, aber ich bin kein Opfer. Ich bin eine Überlebende. Ich bin eine Kämpferin. Ich bin stärker, als ich jemals war. Und sie werden dort verrotten, wo sie hingehören. Die Familie von Kylie Sawyer reichte im Juli 2017 eine Bundesklage gegen das Central Oregon Community College ein und argumentiert, dass Sawyer das Angebot von Edwin Lara annahm, sie mitzunehmen, weil sie glaubte, er sei ein Polizist, dem sie vertrauen könne. Das College räumt kein Fehlverhalten ein, spricht der Familie jedoch im Juli 2020 eine Entschädigung in Höhe von $2 Millionen zu, die vom Staat zugestandene Höchstgrenze. Das College gibt später eine Erklärung ab, in der es der Familie und den Freunden von Kylie Sawyer sein tiefstes Mitgefühl ausspricht und darauf hinweist, dass es Änderungen an seinen Sicherheitsteams vorgenommen habe. Darunter die Änderung von Fahrzeugen und Uniformen, sodass sie nicht mehr wie echte Polizisten aussehen, die Abschaffung von Handschellen und die Einführung von Hintergrundprüfungen und Überprüfung der Vorstrafen. Wenige Wochen nach dem Mord an Kylie Sawyer lässt sich Edwin Lauras Frau von ihm scheiden. Isabel kündigt auch ihren Posten als Polizeibeamtin in Bend nach nur 13 Monaten im Polizeidienst. In ihrem Rücktrittsschreiben schreibt sie: Diese Entscheidung ist mir nicht leicht gefallen, aber ich habe beschlossen, dass es im besten Interesse meines beruflichen Fortkommens und meiner zukünftigen Entwicklung ist.
Okay. Ja, heftig. Eigentlich fast wie in so einem Film, so ein bisschen.
Ja.
Ich habe mir 2-3 Sachen aufgeschrieben. Mhm. Diese Nachrichten, die Kylie da an ihren Freund geschickt hat, hat sie die geschickt oder hat der die geschrieben?
Sie hat sie geschrieben.
Also ja, da war sie noch am Leben, ja.
Da war sie quasi ja auch selbst noch eben unterwegs. Sie ist ja auch am Campus entlang gelaufen, er hat sie da halt aber wahrscheinlich noch nicht gefunden. Und irgendwann später ist sie ja dann erst auf Edwin Lara gestoßen.
Das Problem ist, ich habe mit solchen dramatischen Abgängen ja immer so ein Problem. Wenn man sich streitet, das ist ja okay. Das kann passieren, das ist in Ordnung. Aber wenn dann einer wegrennt, das finde ich immer ganz schlimm. Da passieren dann immer ganz schlimme Sachen.
Ja, also ich will mir auch gar nicht vorstellen, was für Gewissensbisse Cameron auch dann im Anschluss hatte. Ich meine, wenn sie sich nicht gestritten hätten, wäre sie nicht weggelaufen. Und es ist halt auch wahrscheinlich absolut tragisch, wenn du eine Person verlierst und dann immer diesen Gedanken mit dir trägst, was war das Letzte, was ich zu ihr gesagt habe? Das war nichts Liebevolles, sondern sie sind im Streit auseinandergegangen. Und das ist ein ganz, ganz schrecklicher Gedanke.
Ja, dann wieder hier so eine typische Aktion von dieser Andrea, dass man wirklich mal sieht, hört sich jetzt auch blöd an, der Spruch, ist er so, unter Druck entstehen Diamanten. Ja, also dass die wirklich so geistesgegenwärtig gesagt hat, ja, ich muss Tabletten für eine Geschlechtskrankheit nehmen. Mhm. Das, also wirklich, klar, wenn man das jetzt so hört, kann das unfreiwillig dann auch zu einem Grinsen führen. Aber schon allein in dieser bedrohlichen Situation wirklich die Nerven zu haben, das dann so zu sagen, um zu wissen, okay, es könnte sein, dass du dann von mir ablässt.
Absolut, ja. Jetzt habe ich quasi meine Geheimwaffe entlüftet, weil ich nämlich exakt denselben Gedanken hatte. Falls ich mal in eine schreckliche Situation kommen sollte und ich auch genau in diese Situation stecke, dachte ich mir auch immer, naja gut, man könnte ja versuchen, sowas zu sagen wie, ja, ich habe aber AIDS oder was auch immer. Also einfach irgendeine Geschlechtskrankheit oder sonstiges halt vorschieben, dass die Person dann im besten Fall von dir ablässt. Ob das dann halt so funktioniert wie in diesem Fall, ist natürlich dahingestellt. Aber ich fand's auch krass, dass sie so geistesgegenwärtig dann halt so schnell geschaltet hat und diese Idee hatte. Bemerkenswert.
Jetzt war der Täter, war ja im Prinzip angestellt in diesem College. Er ist ja da als Sicherheitsmann rumgefahren. War das irgendwie bekannt, ob er Kylie vorher gekannt hat? Oder war das wirklich nur so ein zufälliges Treffen jetzt? Und
Das war ein absolut zufälliges Treffen. Und jetzt kommt's, noch eine Tatsache, die ich bislang noch nicht erwähnt habe. Ganz schrecklich auch zu wissen, die Tatsache, dass Kollegen und Kolleginnen bekannt war, dass er ein Faible für Leichen hatte. Also er war total davon fasziniert, hatte dementsprechend auch Lektüren gelesen. Übrigens noch eine Sache war, in dem Schuppen wurde auch ja quasi so ein Buch gefunden, in dem er sämtliche Informationen zu einem Serienmörder, ich habe jetzt den Namen vergessen, aber zu einem Serienmörder gesammelt hat, von dem er total fasziniert war, quasi wie so ein Referat, was er da vorbereitet hat. Und dieser Serienmörder hat seine Opfer auch auf dieselbe Weise umgebracht wie er, und zwar immer mit einem stumpfen Gegenstand gegen den Kopf geschlagen. So, das war, wie gesagt, einigen Kollegen bekannt, dass er so ein Faible für Leichen hatte. Und hinzu kommt auch noch, dass er bereits schon mal eine Kollegin angegriffen hat während der Arbeit. Er hat sie dann halt gegen die Wand geschmissen und quasi so festgehalten und auch scheinbar gewürgt dabei. Also jetzt nicht heftig gewürgt, aber halt so am Halse festgehalten. Und sie dann irgendwie dazu gedrängt, ihm mitzuteilen, welche Religion sie bevorzugt. Also allein diese Tatsache hat dazu geführt, dass sämtliche Frauen in dieser Firma nicht mehr mit ihm zusammenarbeiten wollten. Und das war der Firma wohl auch bekannt. Aber es wurde nichts getan. Auch, dass die Kollegen das, wie gesagt, nicht gemeldet haben, dass er so ein Faible für Leichen hatte, wurde dann der Firma nicht gemeldet. Und die Mutter von Kylie Sawyer, die hat das dann herausgefunden und die hat ja, wie gesagt, diese Klage da gehabt und wollte dann ja eigentlich auch die Kollegen so zur Rede stellen. Problem war dann, sie hat halt in den Augen der Kollegen gesehen, dass die halt extreme Gewissensbisse hatten und halt auch halt unter Tränen da standen und wissen, dass sie sich da fehlverhalten haben. Deswegen hat sie dann vor Gericht dann halt eben nicht nochmal diese Kollegen direkt angesprochen.
Ja, und dann kommen wir halt zu einem Punkt, der in Amerika halt sehr weit verbreitet ist. In Amerika hat nahezu jeder irgendwie eine Uniform mit einer tollen Marke auch oder sowas. Das ist da in Amerika so.
Ja, aber ich finde es ganz schrecklich, dass diese Uniform wirklich so quasi eins zu eins auch dieser Dienstwagen. Ich meine, das ist eine Sicherheitsfirma für einen Campus, ja.
Ich habe das nicht positiv gemeint jetzt. Also ich habe ich meine, es ist natürlich sehr schön, dass in Amerika wirklich, wenn du ein öffentliches Amt begleitest, was auch immer, dass dir da aus der Bevölkerung ein unheimliches Vertrauen und ein unheimlicher Stolz entgegenkommt. Ich meine, abgesehen von den Kriminellen natürlich, von denen nicht. Aber das ist eine tolle Sache. Das fände ich hier, das wäre hier in Deutschland auch, wenn hier mal mehr Leute vor Feuerwehrmännern, Polizisten, Rettungsdienst und so weiter ein bisschen mehr Respekt hätten, wäre das auf jeden Fall auch gut. Problem da ist aber wirklich, dass du die echt teilweise nicht auseinanderhalten kannst.
Richtig.
Also ich war in Amerika und bin da durch so einen riesen Mall gelaufen. Der Sicherheitsbeamte in der Mall, hier in Deutschland wäre das, denke ich, mit der Kaufhausdetektiv, der hat wirklich auch ausgesehen, als wäre der von der Spezialeinheit. Ja, mit sämtlichen Behongen, mit Waffen, Schlagstöcken und sonst irgendwas und auch natürlich schönes Dienstabzeichen, also schöne Marke und so. Das ist schwierig. Ich verstehe auch nicht, warum man jetzt als ein Campus-Sicherheitsdienst, der da überprüft, warum die einen Streifenwagen und vor allen Dingen Handschellen brauchen. Also das
fand ich auch krass. Also vor allem dieses Auto, was jetzt sonstige Waffen angeht, die hatten Handschellen dabei und Pfefferspray. Also sonstige Waffen hatten die nicht, zum Glück. Aber gut, er hatte halt jetzt leichtes Spiel, da seine Frau ja selbst Polizistin war, dass er sich da der Waffe bedienen konnte. Übrigens muss ich auch dazu sagen, das wäre auch der letzte Punkt, den ich mir selber notiert hatte, dass ich es gut finde, dass Isabel in diesem Moment richtig gehandelt hat und wirklich sofort zur Polizei gegangen ist nach dem Geständnis. Ich meine, sie ist ja die Ehefrau und da ist es nicht selbstverständlich tatsächlich, dass so etwas dann sofort gemeldet wird. Die zwei hatten wohl auch vorher schon ein bisschen Eheprobleme. Deswegen fand sie so dieses Verhalten am Anfang auch gar nicht allzu merkwürdig, dass er etwas ruhiger wurde. Und da sie sich ja dann auch mit ihm Cousin getroffen hatten, schien er dann auch wieder ein bisschen normaler zu sein. Aber als dann halt, wie gesagt, am Montagmorgen war, fand sie dieses Verhalten so total merkwürdig und dachte sich, nee, das hat jetzt nichts mit den Eheproblemen zu tun. Also so verhält er sich generell nicht. Und es ist wohl auch so, dass sie nicht dachte, er wäre auf der Flucht und wäre jetzt in der Lage, noch irgendwas zu tun. Weil sie hat auch in ihrer Anhörung gesagt, wie er sich verhalten hat. Also er ist wirklich auf und ab gelaufen. Er war komplett, also er hat währenddessen geweint, extrem geweint. Und sie hatte eher die Vermutung, dass er weggefahren ist und sich selbst etwas antun würde. Also sie hatte nicht einmal die Vermutung, dass er losfährt, um zu flüchten und vielleicht noch jemanden zu entführen oder noch jemanden anzuschießen. Das hätte sie von ihm niemals erwartet, sondern eher ganz im Gegenteil, dass er sich selber etwas antut.
Ja gut, man muss dazu sagen, dass diese ganze Aktion ja auch irgendwie jetzt ziemlich planlos war. Er hat eine Frau entführt, ist mit ihr geflüchtet in ein Hotel, ist dann wieder mit ihr ins Auto. Gut, hat dann da noch jemanden schwer verletzt. Gott sei Dank hat er es überlebt. Nur um sich dann im Endeffekt ja dann schnappen zu lassen. Also er hat das ja dann mehr oder weniger inszeniert. Ja, also hat ja dann auch noch ein Video aufgenommen, was hochgeladen wurde. Und so, also war es ja im Prinzip so, man hätte ja am Anfang vermuten können, okay, der nimmt sich jetzt eine Geisel und versucht irgendwie nach Mexiko zu kommen oder sonst irgendwo hin, dass er halt weg ist.
Ja, aber für mich scheint es so wie so ein Plan, der halt nicht komplett durchdacht war und dass er vielleicht vermutlich wirklich anfangs vorhatte, halt zu flüchten. Und er meinte ja auch, er hätte jetzt in Kalifornien irgendwie Familie und wollte da jetzt irgendwie unterkommen. Dass er dann aber mit der Zeit gemerkt hat, okay, ich komme hier aus der Situation nicht raus. Ich werde auf jeden Fall geschnappt. Der war ja auch paranoid, hat wie gesagt beim Handyklingeln schon gedacht, das wäre jetzt irgendwie die Polizei oder sowas. Also
ja gut, dann hätte es dazu gepasst, dass er sich dann zum Schluss selbst umbringt. Deswegen war das im Prinzip gut, dass auch hier während diesem Telefonat da mit der Polizei, dass die halt auch versucht haben, noch ein bisschen auf den einzuwirken. Was bestimmt auch gut war, war, dass diese Andre ja doch sehr ruhig geblieben ist dabei und den auch immer wieder zwischendurch versucht hat, ein bisschen runterzuholen und zu beruhigen.
Ja, jetzt muss ich auch dazu sagen, ich meine, es gab ja auch sämtliche Videoaufnahmen jetzt von einem Hotel etc., wo sie eingecheckt sind. Und das Problem war, als sie ihn dann festgenommen haben, wurde zunächst auch Andrea erstmal festgenommen, weil sie ja nicht zu 100% ausschließen konnten, dass sie vielleicht halt mit involviert war, bis dann halt schlussendlich dann halt doch feststand, okay, sie ist wirklich Opfer, sie wurde entführt. Aber das konnte man von Anfang an auch nicht sagen, weil sie wirklich in dieser Situation so ruhig geblieben ist. Also das Interessante ist, ich kann es dir nur empfehlen und auch unseren Zuhörern und Zuhörerinnen, guckt euch gerne dementsprechend Videos auf YouTube an, denn es ist ein Video zu finden eben von diesem Facebook-Video. Und dann schwenkt er auch kurz rüber zu Andrea, die halt am Fahren ist. Und sie wirkt tatsächlich nicht komplett verängstigt, sondern sie wirkt eigentlich fast schon normal. Und da muss ich jetzt sagen, also so eine starke Frau ist wirklich unglaublich, was die durchgemacht hat. Und wie sie die Situation gemeistert hat. Auch so diese Worte, die sie dann vor Gericht an ihn gerichtet hat, ja, finde ich absolut stark.
Ja, es gibt halt wirklich so Menschen, die haben so eine gewisse Grundruhe in sich. Die sind in sich so ausbalanciert, dass die das machen können. Oder durch den Druck ergibt sich vielleicht, keine Ahnung. Wir wollen hoffen, dass wir nie in so eine Situation kommen und wünschen das auch niemandem, dass man das herausfindet, seine Grenzen. Die kann man auf sicherere Weise austesten.
Genau. Ich habe dir auch schon ein paar Fotos in der OneDrive bereitgestellt. Unsere Zuhörer und Zuhörerinnen können diese Fotos jetzt auch auf Instagram einsehen und auch gerne dann den Beitrag kommentieren, eure Meinung zu dem Fall, einfach nur mal nettes Feedback, was auch immer da lassen. Ihr findet uns auf Instagram unter @allejahremörder mit OE geschrieben. Wenn ihr kein Instagram habt, könnt ihr das Foto auch auf unserer Homepage allejahremörder.de einsehen. Dort könnt ihr dann leider nicht kommentieren. Ja, also ihr werdet sehen, ich habe ein Foto von Edwin Laura. Und ein Foto von dem Opfer, also die Blonde ist dann Kylie Sawyer und die Brünette ist dann Andrea, das Entführungsopfer. Und was mir halt direkt auffällt, ist, die zwei Frauen, die sind bildhübsch.
Ja, sind hübsche Frauen.
Ja. Gut, ich habe auch ein Foto von Jack Levy, aber ich glaube, ich werde dieses nicht verwenden, weil erstens, du erkennst gar nichts darauf und zweitens, ja, also er war jetzt kein Hauptstrang der Handlung, also von daher lasse ich den jetzt, glaube ich, jetzt mal weg. Aber ja, die drei findet ihr jetzt, wie gesagt, in dem Beitrag auf Instagram. Gut, möchtest du mir ein neues Jahr ziehen?
Ja. 1981.
Springe ich wieder ein wenig zurück. Das Jahr hatten wir schon dreimal, aber wir haben auch schon zwei Fallvorschläge.
Okay. Ist notiert.
Ihr könnt uns natürlich dennoch jederzeit eure Fallvorschläge einsenden, ob das jetzt für 1981 oder für jedes andere x-beliebige Jahr ist, ist völlig egal. Das könnt ihr sehr gerne über Instagram per Privatnachricht machen oder aber über die Homepage, über das Kontaktformular allejahremörder.de oder aber ihr schickt uns direkt eine E-Mail an
contact@allejahremörder.de, Mörder auch mit OE geschrieben.
Genau. Und falls ihr es noch nicht getan habt, würden wir uns wahnsinnig über eine Sternebewertung freuen, über Spotify oder Apple Podcast, wo auch immer ihr gerade diesen Podcast hört. Bewertet ihn sehr gerne. Freut uns sehr und das dauert auch wirklich nicht lange und tut gar nicht weh.
Gut, dann würde ich sagen, belassen wir es dabei mal für heute und wünschen euch einen ganz angenehmen und schönen Wochenstart. Passt gut auf euch auf. Wenn ihr Lust habt, könnt ihr gerne am Mittwoch mal reinhören bei Ungedings. Das ist unser anderer Podcast, da geht es deutlich lustiger zu und gemütlicher. Nichts mit Mord und Totschlag. Würden wir uns sehr freuen. Steht alles unten in den Shownotes. Ansonsten hören wir uns nächsten Sonntag wieder hier bei Alle Jahre Mörder. Bis dahin. Bleibt vernünftig, anständig und vor allen Dingen gesund. Macht's gut und tschüss.
Macht's gut. Bye.